Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute geht es tatsächlich mehr um die Sicherheit in Unternehmen und weniger um die Technik. Und zwar bin ich froh, heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar Dirk Schindowski. Er betreibt seine eigene Detektei, nennt sich Holmes & Co. und sitzt im Westerwald. Er beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität in Unternehmen und unter anderem eben Schwerpunkte auf interne und externe Ermittlungen, IT-Forensik, was besonders spannend ist, und eben auch Vermögensabfluss in Unternehmen. Von daher herzlich willkommen. Ich glaube, das wird eine spannende Folge und ich freue mich auf so ein paar Einblicke von deiner Seite.
Hallo, schönen guten Morgen, Dennis. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Magst du vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir sagen und natürlich auch, was genau du mit deiner Detektei machst, wo du, also insoweit du natürlich auch was erzählen kannst. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir ja hier doch sehr sensiblen Bereichen oder uns über sehr sensible Bereiche unterhalten. Und von daher würde es mich natürlich freuen, wenn du ein paar Infos hast, aber ja, dass wir hier nicht so weit ins Detail gehen können, das sollte verständlich sein. Und ich bin gespannt, was du erzählen darfst und kannst.
Ja, gerne, doch. Ich tue mein Bestes. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, Dirk Schindowski, 54 Jahre alt, wohne im schönen Westerwald, betreibe über 10 Jahre jetzt die Detektei, bin da ganz klassisch zugekommen. Im vorherigen Berufsleben gab es so eine Wende und ich schlag die Tageszeitung auf und mein damaliger Kampfsportmeister hat eine Anzeige drin gehabt, dass er für seine Detektei eine Akademie gegründet hat und Detektive ausbilden möchte und hat einen Schnuppertag angeboten, wo man sich mit dem Beruf auseinandersetzen kann. Ich fand das spannend, bin da hingefahren, wir kannten uns und super toll. Ich habe unterschrieben und habe die Ausbildung gemacht und bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, heute beschäftige ich mich rund um die Thema Wirtschaftskriminalität oder generell in Unternehmen, interne, externe Ermittlungen. Das nicht nur analog, sondern auch mit digitalen Spuren. Wir werden immer digitaler, das heißt, wir müssen doppelt denken. In der digitalen Welt und in der analogen Welt. Überall hinterlassen wir Spuren und dafür braucht es Spezialisten, und das ist der IT-Forensiker, der nichts anderes macht, wie quasi die Polizei letztendlich an einem Tatort Spuren sichert. Und das digital, und das kann man dann gerichtsverwertbar machen. Das ist ganz wichtig, dass es nicht verfälscht wird, dass die Daten ordentlich aufbereitet sind und das Ganze auch vor Gericht standhält. Das ist das A und O.
Okay, das heißt, also klingt ja auf jeden Fall schon mal spannend, gerade weil es in die IT-Richtung reingeht, wo ja viele sich im Internet oder der vermeintlichen Anonymität des Internets wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer fühlen, als es tatsächlich ist, oder so ein bisschen unvorsichtiger werden, weil sie sich nicht auskennen. Aber was ist denn in einem Unternehmen so eine Sicherheitslücke, wo man dann sagt, ich brauche jetzt einen IT-Forensiker, der hier mal die Spuren sichert, der mir einen Überblick verschafft, was hier passiert ist überhaupt? Also sind es dann externe Angriffe, sind es aus dem eigenen Haus, weil Mitarbeiter unzufrieden sind, oder wie kommen die Kunden auf dich mit welchen Anfragen?
Das ist total unterschiedlich. Das kann einfach sein, ein Mitarbeiter verlässt ein Unternehmen, hat er Daten mitgenommen. Ja, hat Zugriff gehabt in seinem täglichen Alltag auf gewisse sensible Daten des Unternehmens, also letztendlich das Unternehmen, ja, die Daten des Unternehmens, und hat er davon irgendwas mitgenommen. So kann eine Fragestellung aussehen, also Kundendaten, Entwicklungsdaten, irgendwelche Maßnahmen aus sensiblen Bereichen, und dann kommen wir letztendlich zu einer Beauftragung und schauen nach, ob das so ist. Das machen wir mit einer Schnellprüfung und schauen, ob da was ist, zum Beispiel. Genauso kann es intern sein, ein Mitarbeiter ist nicht mehr loyal dem Unternehmen gegenüber. Das ist sehr oft so, ne? Wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, fühlen sich benachteiligt oder so, oder suchen vielleicht eine Möglichkeit, auf eine Position zu kommen, wo sie sonst nicht hinkommen. Und da fängt man an zu sehen. Und das kann auch im digitalen Bereich passieren. Und man macht da irgendwas, man verfälscht was, verändert was. Heutzutage ist ja alles relativ leicht auch zu fälschen, zu verändern. Das sind auch so Konstellationen.
Und muss dann das Unternehmen, beziehungsweise muss dann ein Verdacht bestehen, also dass man wirklich irgendwie schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, ich lass mal lieber jemanden drüber gucken, der sich damit auskennt, oder wird das auch so ein bisschen allgemein gemacht, gerade in so sicherheitskritischen Bereichen, ist jetzt wahrscheinlich nicht in jeder Firma so der Fall, aber wenn man jetzt so speziellere, ja, Bereiche hat, wo man dann sagt, wir lassen jetzt da mal jemanden überprüfen, bevor jemand geht, oder ne, verstehst du auch, was ich raus will? Also, dass man das so schon standardmäßig macht, gerade weil es eben in die bestimmten Bereichen einfach wichtig ist.
Ein gewisser Standard ist immer möglich und geht auch, und das wird gemacht in den Bereichen, wie du es gerade erwähnt hast, wo es wirklich um sensible Geschichten geht, aber da auch nur die sensiblen Geschichten, also nur die Sachen des Unternehmens. Privat ist hier völlig außen vor. Ja, also es sind zwei Baustellen. Wir müssen hier strikt trennen, geht es um Unternehmensdaten oder geht es hier um private Daten? Und das muss ganz klar, ne, also wenn ich private Daten durch einen dummen Zufall in die Hände bekomme, das sehe, dann ist das für mich ein sogenanntes Rauschen. Das habe ich gesehen, weg. Interessiert nicht. Das wird auch keiner hören, weil das geht keinem was an. Das ist einfach so. Ja, ich konzentriere mich auf meine Vorgaben. Und da ist ganz wichtig, dass ich neutral arbeite und dass, egal ob ein Verdacht konkret ist, ein Anfangsverdacht oder eine reine Routineüberprüfung. Ja, auch das wird gemacht. Da ist es wichtig, neutral zu arbeiten und ohne irgendwelche Sachen, die in meinem Kopf stattfinden. Also es hört sich blöd an, die in meinem Kopf stattfinden. Manchmal fängt man an nachzudenken und denkt, das könnte in die oder die Richtung gehen. Für uns zählen Beweise und die müssen neutral erhoben werden, die müssen entlastend und belastend sein, um nachher was zu beweisen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also offen, neutral, loyal, absolut fair und sachlich.
Ja, ihr entscheidet ja dann nachher auch nicht darüber, ne? Ihr sammelt ja nur die Informationen, gebt sie dann weiter und dann sind eben die entsprechenden Gerichte und so weiter dann für zuständig. Von daher ist das ja auch absolut richtig, was du sagst, ja.
Man muss unterscheiden, ob ich eine Datenschutzgeschichte mache, also einen Schnellcheck im Datenschutzbereich, eine Schnellprüfung im digitalen forensischen Bereich. Der ist genauso aufgebaut wie ein Gutachten letztendlich, ist aber nur ein Untersuchungsbericht und kein Gutachten. Und ist auch nur sehr, sehr klein und sehr, sehr schmal auf eine gewisse Fragestellung abgebildet. Das kann aber zu jeder Zeit, wenn was festgestellt wird, im Gutachten weitergemacht werden, weil genauso vorgegangen wird wie beim Gutachten. Also man arbeitet auf einer anderen Ebene. Ich will das im Detail jetzt nicht sagen, aber das ist wichtig, dass man das einfach weiß, dass es verschiedene Ebenen gibt und nicht immer ein Gutachten geschrieben wird. Weil Gutachten ist, Entschuldigung, schweineteuer, IT-Forensik ist schweineteuer. Das macht man mal nicht eben so. Ja, also wir kommen immer dann, wenn es Probleme gibt, und das kostet richtig Geld. Das ist ein Riesenaufwand, den man betreiben muss, und das muss man einfach verstehen.
Kann ich mir vorstellen, was man dann da mit Daten, weil mittlerweile, es wird ja überall und alles protokolliert, ne? Wenn man es nicht aktiv abschaltet, teilweise geht es auch nicht zum Abschalten. Und da muss man sich, bis man sich dann durchgewühlt hat und bis man weiß, wo man dann guckt, wobei du hast da jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung und hast schon ungefähr eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Aber es gibt sehr viele Informationen, die da gespeichert und protokolliert werden und von daher kann ich mir das vorstellen, dass das ein größerer Aufwand teilweise dann ist, ja. Vor allem, wenn man ja nicht nur sich mit einem Gerät beschäftigt, sondern dann der Mitarbeiter hat vielleicht mehrere Geräte, unter anderem Handy, Laptop und so weiter und dann gehört das ja auch alles noch dazu.
Immer die Frage, ist eine Privatnutzung erlaubt? Ja, nein. Dann wiederum kann ich nicht drauf zugreifen.
Also grundsätzlich dann aufs Gerät nicht.
Auf das Gerät kann ich zugreifen, wenn eine Privatnutzung ausgeschlossen wurde. Ansonsten erstmal nicht. Dann muss ich gewisse Rahmenbedingungen schaffen, Und da muss auch informiert werden drüber. Das kann ich einfach nicht.
Also in dem Fall wäre es wichtig, dass im Arbeitsvertrag schon drinne steht, die Privatnutzung der ja von der Firma überlassenen Geräte ist ausgeschlossen.
Also sind wir ehrlich, ich denke, du weißt es auch. Eine gute Firma macht das heutzutage, dass es Geräte gibt, die sind der Firma und die sind nicht für die private Nutzung freigegeben. Privat gehe ich einfach anders um wie mit Firmensachen. Ich habe keine, ich sag jetzt mal vielleicht VPN, ne, verschlüsselte Kommunikation zu meinem Router zu Hause oder verschlüsselte E-Mails oder sonst etwas und ich fange mir mit Privatgeräten was ein. Und wenn ich jetzt einen Firmenrechner nutze, privat und bin auf anderen Plattformen unterwegs oder anderen Dingen und fange mir irgendeine Spyware oder irgendwas ein, ist das eventuell im Firmensystem, je nachdem, wie gut dort ein Schutz vorherrscht und die Infrastruktur geschützt wurde durch Angriffe von außen nach innen oder von innen nach außen, je nachdem, das kann ja auch passieren, also Botnets oder so. Und das muss alles erstmal im Detail geklärt werden und ist wichtig.
Da hast du jetzt aber gerade einen guten Punkt oder einen interessanten Punkt angesprochen, von außen nach innen und von innen nach außen. Wie hat sich das denn so die letzten Jahre oder in letzter Zeit entwickelt? Weil die Firewalls sind ja, oder Unternehmen haben ja doch eher so ein bisschen den Fokus von außen die Angriffe abzuhalten. Aber es passiert ja auch relativ viel von innen nach außen, indem man auf so eine sogenannte Phishing-Mail draufklickt und schon wird die Kommunikation aufgebaut, und wenn die Firewall entsprechend nicht konfiguriert ist oder zumindest keine Maßnahmen ergriffen sind, dann geht die Kommunikation ja trotzdem raus, weil es eben aus dem internen Netzwerk kommt. Hast du da irgendwie, naja, Zahlen ist jetzt ein bisschen vielleicht zu viel gesagt, aber so Erfahrung, wird es mehr von innen nach außen? Sollten die Mitarbeiter da besser sensibilisiert werden oder auch die IT entsprechend besser geschützt werden?
Also ich kann sagen, dass die meisten Sachen passieren nicht, weil die Technik nicht stimmt, sondern weil der Faktor Mensch da ist. Der Faktor Mensch arbeitet in seinem täglichen Umfeld immer mehr oder weniger Anschlag. Ne? Er arbeitet, da kommt ein Anruf, man telefoniert mit dem Kunden, da kommt eine Beschwerde und zack, bin ich gerade ein bisschen schlechter drauf und klicke irgendwo drauf und habe nicht drüber nachgedacht und es ist passiert. Oder ich habe einfach gerade einen schlechten Tag und mir ist vieles egal und ich mache Dinge, die ich sonst nie machen würde, weil ich vielleicht privat ein Problem habe oder irgendwas und dann passiert was. Wichtig ist, ich muss wissen, wo ich es melden kann. Ich muss drüber reden. Es soll nicht gerade jemand in die Ecke gestellt werden, weil er was gemacht hat. Nein, ganz im Gegenteil. Melden ist wichtig, dass man Maßnahmen ergreifen kann. Eine Firewall ist gut, aber die muss auch gut eingerichtet sein und die sollte auch am besten noch im SOC überwacht werden, also Security Operations Center, eine Live-Überwachung. Sonst nützt mir das Beste nichts. Habe ich eine Firewall und kein Mensch drauf guckt oder irgendwas abfragt, dann kann ich es sein lassen. Und der Faktor Mensch ist immer das Problem. Egal, ob es von außen nach innen geht oder von innen nach außen. Wir dürfen uns als Menschen nicht unterschätzen. Wir sind meistens die, die klicken, irgendwas machen oder nicht nachdenken. Den USB-Stick aufheben, einstecken, der Port ist frei. Ups, Monitor wird schwarz. Ich gehe zum Nachbarrechner, guck mal gerade, ich habe mir hier was eingesteckt. Irgendwie stimmt da was nicht, mein Rechner hat gerade ein Problem. Guck doch mal, zack, zweiter Monitor schwarz. Genauso habe ich es in einer Schulung erzählt und 12 Leute fangen an zu lachen und gucken mich an. Sag ich, warum lacht ihr denn? Ja, das ist passiert. Genauso ist es passiert. Ja, man hat also was im Betrieb eingesteckt, es war nicht geschützt, der USB-Port. Jeder hatte Zugang, konnte einstecken, es wurde nicht gecheckt vorher und es ist ausgeführt worden, das Skript. Ja, und das zweimal. Also man hat beim ersten Mal gar nicht drüber nachgedacht, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Man ging auch noch an den nächsten Rechner. Also Worst Case. Und ja, so soll es nicht sein. Und deswegen sind die Schulungen total wichtig. Ja, jedes Unternehmen sollte die Mitarbeiter schulen und das auch immer wieder, weil wir vergessen Dinge. Wir kommen ja, wir sind in unserem Fenster, wir arbeiten, wir können das, was wir machen, tagtäglich super top machen. Und die Begleiterscheinungen wie Sicherheit auf Dinge achten oder so, das geht uns unter, weil wir da nicht immer wieder dran denken. Wir arbeiten ja und machen da unsere Arbeit und haben da den Fokus drauf. Der Rest ist flankierend. Und das muss, also ich bin so ein Typ, ich sage immer, wenn ich irgendwie eine Schulung halte, zum Beispiel, na, gut angekommen, zu Hause gut abgeschlossen und das Handy WLAN ist ausgeschaltet. Gucken die Ersten mich an und sagen, hä? Ja. Ja, für mich ist das normal, wenn ich mein Haus verlasse, dass ich mein WLAN am Handy ausschalte. Weil es soll sich nicht in ein öffentliches Netz einwählen, irgendwo anpingen oder sonst irgendwas. Das möchte ich nicht. Ich möchte doch keine Tür auflassen, dass jemand mit einer bösen Geschichte auf meine IP, auf mein Gerät Zugriff hat. Das möchte ich vermeiden. Und wenn man weiß, wie schnell sowas geht, dann ist man halt einfach sensibel. Und das sollte ein Automatismus sein, wie ein Auto abzuschließen oder die Haustür oder das Fenster.
Das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal in den letzten Folgen erwähnt. Du musst ja immer in irgendeiner Form einen Kompromiss finden zwischen Sicherheit und Komfort. Und du bist da jetzt sehr sensibilisiert und kennst dich da auch sehr viel besser aus als sehr viele andere. Und du sagst dann, okay, Sicherheit ist mir wichtiger und dann mache ich halt das WLAN ein, zwei Mal am Tag an und aus. Viele sagen sich dann wahrscheinlich auch, naja, es verbindet sich automatisch, es trennt sich automatisch, da mache ich mir jetzt nicht die Arbeit. Ne? Also, weißt du, wo ich hin will mit, ne? Sicherheit und Komfort, auch mit den Alarmanlagen, schalte ich sie ein, schalte ich sie nicht ein, weil es bequemer ist, nicht einzuschalten, passiert schon nichts. Und ja, das ist halt so ein Spagat, den man irgendwie für sich finden muss, beziehungsweise finden sollte, gerade durch Richtlinien in Unternehmen, die dann sowas eben vorgeben müssen und Schulungen auch anbieten. Das finde ich nämlich auch wichtig. Vor allem, wenn du mal so diese Phishing-Mails anguckst, die guten, ja, du siehst ja fast gar keinen Unterschied mehr. Da wird ja das Impressum, das Logo, das wird ja alles von der Bank dann mitkopiert und eingefügt. Das Einzige, wo man noch das zumindest als Laie einigermaßen erkennen kann, wenn es ein ganz komischer Link dann dahinter hinterlegt ist, ne? Wenn dann eben nicht Volksbank steht, sondern ja, es irgendwelche Zahlen und Buchstabenkombinationen sind, da lässt sich dann noch erahnen, dass es vielleicht irgendwo anders hinführt, als da, wo es eigentlich darauf hindeutet. Und sowas ist dann auch schon schwierig zu erkennen. Aber sowas wirst du ja wahrscheinlich in deinen Schulungen auch mit anbieten oder zumindest darauf hinweisen, sowas besser zu erkennen.
Ja, genau, da hast du einen richtigen Punkt gesagt. Das Sehen. Das Sehen, was sehen wir denn? Wenn wir irgendwo draufkloppen, wir gucken auf den Monitor und wir konzentrieren uns auf das Bild, was in der Mitte erscheint. Wer guckt denn oben im Browser in der Leiste, was da hinterlegt ist? Wer guckt sich denn irgendwas genau an und
Ich.
geht bis ganz rechts? Ja, das sind die Leute, die wissen, wie es geht. Die gucken bis ganz nach rechts. Ja, das machen aber die wenigsten. Die meisten arbeiten und die kriegen das gar nicht mit, dass irgendwas komisch ist. Ich gebe ein Beispiel. Eine Person sitzt vor dem Rechner, gibt im Browser eine Adresse ein, klickt auf Eingabe. Was passiert? Es geht Google auf und sie übernimmt den Link. Da muss ich mir die Frage stellen, so what? Warum macht diese Person das? Sie gibt im Browser eine Adresse ein, drückt auf die Eingabetaste, da darf nie ein Google-Fenster aufgehen. Nein, 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 nein. Und wenn ich dann was Hinterlegtes noch anklicke von Google, weiß ich natürlich auch nicht, was ist denn da hinterlegt hinter dem Link. Da steht was, aber ich weiß ja nicht, was ist denn dahinter. Also größte Vorsicht, wenn ich oben eine gezielte Adresse eingebe, sollte auch die Seite aufgehen und dann soll ich auch die Seite überprüfen.
Und selbst wenn man sich vertippt hat, steht ja dann Seite nicht verfügbar und nicht Google, das ist schon richtig.
Genau, und wenn irgendwas ist, wenn eine E-Mail kommt oder sonst irgendwas, ist doch überhaupt kein Problem, mal eben nachzufragen, hast du mir hier eine E-Mail geschickt mit einem Anhang? Ich weiß gerade nicht, ob ich den öffnen soll oder nicht. Ist das von dir? Also gezielt die Person anschreiben und bitte nicht über Antworten gehen, sondern wirklich eine neue E-Mail machen und anschreiben oder am besten noch telefonieren.
Hast du, das finde ich nämlich immer ganz spannend, um das auch ein bisschen anschaulicher zu erklären, was man denn eigentlich so macht und anbietet, hast du irgendwie ein kurioses Beispiel, wo man sagen kann, das war neu für dich oder das hast du jetzt in deiner 10 Jahre Karriere relativ selten erlebt. Das war was Besonderes. Ohne jetzt Namen zu nennen, natürlich.
Ja, also es gibt prinzipiell immer Dinge, die sich verändern oder neu sind. Also man muss ja sagen, ein Ermittler ist ja immer nur so gut, wie er was weiß, also seinen Wissensstand hat. Na, er kann ja nur was erkennen, wenn er auch versteht, was passiert da. Also ein Ermittler, egal ob es von der Behörde ist oder privat, ist immer eigentlich hinten dran, weil die böse Seite hat ja einen Angriff gemacht oder hat eine Tat gemacht, die man nicht versteht. Super Beispiel, es ist eine Tagesschau am Laufen. Ganz klassisch Nachrichtensendung. Ein mittelständiges Unternehmen sitzt der Geschäftsführer vorm Fernseher, sieht dort ein Bild zu einer Umweltkatastrophe, die sich abgespielt hat nach einem Naturereignis in der Region, wo er lebt und auch die Firma betreibt. Und denkt, das ist aber komisch. Denkt er erstmal so und am nächsten Tag, das familiengeführtes Unternehmen, sprechen die sich ab. Zufällig Tagesschau gesehen. Nee, warum? Ja, lass uns mal gucken, Mediathek. Schau mal. Och, das ist ja cool. Da hat also ein Unternehmen gesehen, dass in einer Tagesschau ein Objekt gezeigt wurde, wo sie eindeutig nachweisen konnten, dass von ihnen gebaut wurde. Eigentlich. Thema eigentlich. Die gucken sich an und sagen, dieses Objekt ist nie durch uns gemacht worden. Und dann hat man gedacht, was machen wir denn jetzt? Hat sich Gedanken gemacht und dann bin ich ins Spiel gekommen. Letztendlich war es so, dass ein großes Unternehmen ein großes Lager hat, dort einen Lagerleiter hat. Man hat vielleicht gedacht, ich kann mir noch ein bisschen Geld verdienen. Und vielleicht auch noch ein paar Mitarbeiter des Unternehmens. Ne, so im Handwerk klassisch, ne, Handwerk und Dienstleistungen passiert das öfter, keine Seltenheit. Da werden große Sachen auf Baustellen gepackt. Da gibt es Listen, da gibt es ganz klassisch auch mal Fehlbestände oder da kommt was weg, da wird ein Diebstahl auf einer Baustelle gemacht und so weiter und so fort. Also es passiert immer mal was, das was mehr bestellt wird, das was nachbestellt wird, es fällt teilweise gar nicht auf. Und siehe da, man konnte unterm Strich nachweisen, dass die Person in dem Lager ein kleines Nebengeschäft gemacht hatte mit verschiedenen Mitarbeitern im Unternehmen, die so nebenher ein bisschen Baustellen gemacht haben, mit dem Material aus der Firma, was sie nicht bezahlt haben oder nur ganz gering bezahlt haben. Und ja, es ist aufgefallen, weil der pure Zufall es wollte, dass ein Objekt eingeblendet wurde, wo die Geschäftsleitung musste, das war nicht durch uns gebaut worden, aber gewisse Werbesachen, die in einem Produkt der Firma automatisch aufgedruckt sind, sind dort sichtbar geworden. Und so ist es aufgefallen. Dann haben wir ermittelt, ja, es war ein größerer sechsstelliger Betrag, der da über einen gewissen Zeitraum nachweisbar war. Es sind Sachen bei eBay gefunden worden, die man kaufen konnte. Es sind andere Sachen nachgewiesen worden, aber auch viele sicherlich nicht, die man nicht mehr nachweisen konnte. Aber so ist das. Also die Loyalität hört meistens ganz schnell auf, wenn man irgendwie ein bisschen kriminelle Energie hat und denkt, hey cool, ich habe hier gewisse Freiheiten, ich kann hier Dinge machen, es fällt nicht auf, machen wir mal. Und dann wird es immer größer und kann man gut Geld verdienen. Und das Firma merkt es gar nicht, weil es ist ein kleinerer Betrag für das Unternehmen. Es ist über eine lange Zeit passiert und man holt sich das so zusammen, das Material, um dann eine Baustelle vielleicht auszustatten und zu machen. Sehr interessant, aber leider die Realität.
Wahnsinn, ja. Das heißt, es sind Produkte, also gelabelte Produkte, ja, unter der Hand verkauft worden. Ja, also, aber dann, ja, frage ich mich auch manchmal, was für eine Hutzpe die dann haben, wenn wirklich der Unternehmensname ja auf den Produkten, die ich schwarz weiterverkaufe, draufsteht, ne, ganz dick und fett. Gut, ob es jetzt immer in der Tagesschau dann zu sehen ist, damit kann man jetzt nicht unbedingt rechnen, aber. Also, okay, das ist schon spannend, ja. Und
Ja, das war ein Bereich, muss man sich vorstellen, der nur zum gewissen Zeitpunkt sichtbar ist. Nach einer Bauphase sieht man das nicht mehr. Und somit ist das Label erstmal nicht mehr erkennbar. Das war der springende Punkt. Das war durch diese Zerstörung erkennbar. Und so ist es aufgefallen. Also Zufall.
Aber auch das, ja, aber gut, ich würde, glaube ich, nicht belabelte Sachen verkaufen. Vor allem nicht unter der Hand. Ja, aber gut, ja. Aber weil du hast ja auch noch einen interessanten Punkt erwähnt, dass es nicht nur ein Mitarbeiter war in dem Fall, sondern dass es irgendwie ja so eine Kombination aus verschiedenen Mitarbeitern, wahrscheinlich auch aus verschiedenen Bereichen, dann war. Ist es eher ein Einzelfall, dass es sich da Teams bilden oder Gruppen bilden, die dann daran beteiligt sind? Oder kommt das tatsächlich häufiger vor, weil es einfach schwieriger wird, als Einzelperson Sachen so beiseite zu schaffen?
Ja, Einzelperson fängt meistens alles an, die macht das. Das sind Positionen, die eine gewisse Verantwortung haben, gewisse Freiheiten haben, wo gewisse Sachen nicht auffallen. Also so ein Lagermensch, wenn der da mittags in der Mittagspause im Hof steht und wird von anderen Leuten gesehen, wenn er was ein- oder auslädt, da stellt keiner die Frage, der klaut jetzt. Mhm. Ja, also die Frage stellt sich nicht. Steht ein ADAC-Abschlepper neben dem X5 und der wird aufgeladen, der hupt und blinkt, der Mann hat ADAC-Klamotten an, wird keiner auf die Idee kommen, dass das Auto geklaut wird. Willkommen in der Realität und schon ist er weg. Und genauso funktioniert das hier. Also man ist gar nicht versteckt, man macht das einfach, man ist einfach abgebrüht und irgendwann kriegen das Kollegen mit und denken, ach, ich könnte ja vielleicht auch was verdienen und so. Und dann habe ich plötzlich eine Gruppe, die das Ganze macht. Das muss nicht, das kann passieren. Das ist auch nicht immer eine Seltenheit, ne? Weil man kriegt das ja mit, dass da jemand profitiert und da will man vielleicht auch ein bisschen profitieren. Und das sind so Kleinigkeiten.
Ist ja bisher schon relativ lang gut gegangen unter Umständen, ne? Also was soll jetzt passieren, wenn ich auch noch mitmische? Ja. Und wird es dann dadurch schwieriger, das aufzudecken, weil ja, es dann einen bestimmten Personenkreis gibt, der es A nicht meldet, und also wenn was auffällt, und B, die sich ja vielleicht dann auch untereinander ein bisschen decken werden, nehme ich mal an. Oder ist das, macht das keinen Unterschied jetzt aus deiner Sicht, was die was das Aufklären angeht, das Ermitteln?
Schwieriger ist es schon, die werden sich gegenseitig decken, hast du richtig gesagt. Und gewisse Sachen müssen gemacht werden. Ich möchte nicht in Details gehen, es ist aber möglich, gewisse Dinge zu tun. Und dann kann man schon ein paar Sachen nachweisen, die sind auch relativ einfach zu machen. Sei es durch eine kleine Markierung oder so, und ich gehe dann mit der Polizei mal zu jemand hin und sage, hier in der Garage ist hundertprozentig was drin, das würde ich mir gerne angucken, an einer Stelle müsste eine Markierung sein, und dann wird das sicherlich in der Regel gemacht. Und schon ist ein Kreis geschlossen. Wie das Ding da hinkommt, wenn man keine Rechnung darüber hat, ist es blöde.
Ja, okay. Ja gut, dass du natürlich deine Wege und Mittel hast, das dann da aufzudecken, da bin ich von überzeugt, ja. Bevor jetzt, ich meine, dann ist das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen, wenn du dann da ermitteln musst. Gibt es auch, das ist jetzt mal von diesem Bösartigen, dass man wirklich da kriminelle Energie reinsteckt und sagt, ich bereichere mich jetzt da selbst dran, gibt ja dann eben auch die Fälle, was wir eben hatten mit dem Phishing-Mails, dass man versehentlich irgendwo draufklickt oder einfach Unwissenheit. Was wäre so dein Ansatz oder deine Idealvorstellung, wie man so präventiv in Unternehmen reingehen kann, um sowas von Anfang an schon ja, zu verhindern im Idealfall oder einfach deutlich zu erschweren, dass sowas passiert? Du sagst Schulungen, bietest du die selber an? Sind es so Online-Schulungen? Ist es auch wirklich, dass du in Unternehmen reingehst und Leute darauf hinweist, wenn sie ohne Ausweis sich bewegen, ne, dass man sie anspricht, und gehört sowas dann zu deinem Portfolio dazu?
Sowas mache ich auch, und gerade die Schulungen werde ich weiter ausbauen, dass ich demnächst das auch online mache. Im Moment ist es so, dass ich das in live vor Ort mache, weil es immer auf die Firma angepasst ist. Es ist ja wichtig zu wissen, was und wie sind die Wege dort in der Firma, um das auch in der Schulung gut darzustellen. Genauso überprüfe ich das auch, wie komme ich in ein Unternehmen rein, digital oder physisch. Und das mache ich mit Kooperationspartnern. Das kann ich alleine nicht abbilden. Dafür habe ich ein gutes Netzwerk aus festen Kooperationspartnern, die immer wieder mit mir zusammen diese Sachen machen. Und nur so funktioniert das auch in den Ermittlungen. Ich habe für viele Bereiche Leute, die die Expertise haben, die ich persönlich kenne. Und nur mit persönlichen Leuten, die ich kenne, das überprüft habe, arbeite ich. Es ist absolutes Vertrauensbereich, wo wir arbeiten. Also wirklich hochsensibel. Und da geht es gar nicht anders. Auch wenn meinem Gegenüber mein Gesicht nicht passt, dann ist das nicht schlimm. Dann muss er zum Mitbewerber gehen. Da kann ich sicherlich jemanden empfehlen. Aber es gibt ja manchmal so eine Chemie, die nicht passt. Und dann kann ich auch nicht in Details gehen. Dann kriege ich was nur kleckerweise erzählt. Und das hilft keinem weiter. Man muss teilweise die Hosen runterlassen. Und gerade auch die Schulungen sollten immer auf das Unternehmen abgestimmt sein. Und für das Unternehmen ist es doch wichtig zu sagen, jede Tat, die ich verhindern kann, ist eine gute Tat. Also in dem Sinne, dass es mich kein Geld kostet. Natürlich kostet eine Schulung Geld, eine Sensibilisierung Geld, aber in der heutigen Zeit müssen wir einfach mehr für Sicherheit ausgeben. Egal, ob das über Kamera, über Alarmanlage, Zutrittskontrollen, Werksschutz, Zaunsicherung oder was auch immer ist oder die IT-Infrastruktur im Blick haben. Wir müssen dafür immer mehr Geld ausgeben und das ist leider so. Und auch ein kleines Handwerksunternehmen, ein, zwei Mann-Unternehmen, die sagen, ah, ist alles scheißegal hier, was soll hier passieren? Ganz ehrlich, ich bin da ratzfatz am PC oder sonst irgendwo und dann habe ich alles, ob die das wollen oder nicht, wenn sie ihre Aufträge nicht mehr kriegen, weil ich Angebote kenne und kann die unterbieten und wenn es nur 100 € sind oder 1.000 €, ja, danke. Den Auftrag hat dann derjenige. Ja, und er nicht mehr.
Ja, und die Kunden sind ja wahrscheinlich auch nicht so begeistert, wenn sie irgendwann mal mitbekommen, dass ihre Daten abgeflossen sind. Das ist ja das eine, der eigene wirtschaftliche Schaden, weil ich die Aufträge in dem Fall dann vielleicht nicht mehr bekomme. Aber es gibt ja dann eben, man verliert ja auch dann die Kunden, die man dann noch hat, sehr wahrscheinlich, weil wenn die sagen, es gab eine Sicherheitslücke in deinem Unternehmen und jetzt haben alle meine Daten, da konnte ich ja gar nichts für, ja, ist auch nicht so schön. Und ich denke, das ist auch ein großer Faktor, der nicht unbedingt untergehen sollte.
Auf jeden Fall, das muss man heutzutage einfach am Schirm haben. Auch diejenigen, die an die Daten kommen, egal was es für Daten sind. Ob es jetzt ein Ordner ist mit gedruckten Dokumenten oder digital. Ich weiß ja nicht, was die damit machen. Verbrennen die, feiern die oder geben sie die der Konkurrenz? Wir wissen es doch gar nicht.
Um jetzt doch nochmal einen kleinen Bogen zu Sicherheitstechnik zu schlagen, was wäre deine Empfehlung, um zumindest mal zu starten? Also, dass man sagt, okay, ich muss wissen, wer ist in meinem Unternehmen drin? Ist da eine Zutrittskontrolle der bessere Weg? Wäre für dich eine Videoanlage, ja, das Mittel der Wahl, um erstmal auch eine Identifizierung der Person eventuell möglich zu machen. Kommt es natürlich wieder auf Qualität und Position und so weiter drauf an. Aber was wäre so dein erster Tipp?
Also erst muss ich mal meine Infrastruktur beobachten. Das heißt, also Kunde kommt zu mir und sagt, was ist wichtig? Der erste Tipp ist immer, ich muss mich erstmal als Unternehmer mit meinem Unternehmen beschäftigen. Dann überlegen, was mache ich? Klar, wir kann uns beauftragen, dann geben wir ein Team dahin. Also Leute mit verschiedenen Expertisen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Strukturebenen und nur im Gesamtvolumen, wenn ich da rangehe als Gesamteinheit, dann kann ich die Sicherheitslücken auch gezielt aufdecken und kann dagegen als Unternehmer dann letztendlich was machen, kann mich absichern und weiß meine Lücken und kann dann überlegen, mache ich es, baue ich mir da nach und nach was auf oder muss ich sofort reagieren? Wie gehe ich damit um?
Ja, auch eine gute Antwort. Weil, wie du ja vorhin auch schon sagtest, jedes Unternehmen ist anders, immer ein bisschen individuell. Der eine hat da Schwachstellen, der andere nutzt aber diese Situation oder für den nützt diese Situation oder diese Unterstützung in dieser Situation nicht viel. Von daher, ja, okay, verstehe ich und sehe ich ein, dass es da individuelle Beratung bedarf, um da wirklich sinnvoll eine Aussage zu treffen zu können.
Ich denke, das kann man an Beispielen ganz klassisch erklären. Ein Unternehmen, was gut geschützt ist, eine Tür, die nur aufgeht, wenn ich klingel und werde hineingelassen, ist das gut. So, Dann gehe ich dahin, bekomme einen Ausweis, ich werde registriert, die Daten werden aufgenommen, man weiß, wer ist im Unternehmen. Ich werde zu einem Platz begleitet, halte meine Schulung als Beispiel für die Mitarbeiter zur IT-Sicherheit, gehe wieder raus, vom Schulungsraum nach außen alleine, keiner begleitet mich. Ich könnte ja mal einen USB-Stick fallen lassen. Gehe in die Mittagspause, komme wieder rein, klingel, werde empfangen. Sie wissen ja den Weg, ich gehe wieder allein dahin, gehe wieder zurück. Natürlich, ich habe einen Vertrauensvorschuss, aber man kann mir nur vor die Augen schauen. Und wenn ich in Wirklichkeit dann irgendwas mache oder fallen lasse, ist das vielleicht nicht gut für das Unternehmen. Der richtige Weg wäre gewesen, mich permanent zu begleiten, zu sagen, hier, ein Mitarbeiter geht mit Ihnen zur Pforte, wenn Sie fertig sind. Und der Sicherheitsdienst bringt mich dann wieder in den Schulungsraum. Ich gehe durch ein Lager vielleicht und sehe irgendwas, was da rumsteht. Das sind vielleicht sensible Sachen. Ist alles nicht so ohne. Also manchmal muss man auch, wenn man eine gewisse Infrastruktur hat, diese auch nutzen. Ja? Und nur dann funktioniert das. Oder ich fahre auf ein Unternehmen zu, parke unter Besucherparkplatz, schaue durchs Fenster auf riesengroße Monitore und kann alles lesen. Entschuldigung, was hat das mit IT-Sicherheit zu tun? Die IT-Infrastruktur ist sicher, da ist eine Firewall, da ist ein SOC geschaltet, aber ich sitze da draußen auf der anderen Straßenseite im kleinen LKW, mache eine Pause und habe eine kleine Kamera darüber gerichtet, die so gut ist, dass ich alles lesen kann. Ja, ich weiß doch, wo sie dran sind und was sie tun und habe alles über das Unternehmen und kann vielleicht Dinge sehen und reagieren und bin dann in sensiblen Bereichen unterwegs und fahre los. Und gebe vor, ich bin derjenige von dem Unternehmen, ne, soll was abgeholt werden, hol das ab und eine Viertelstunde später kommt der Richtige. Oder so eine plastische Sache, kleiner gedacht, kleines Unternehmen hat gar nichts und alles liegt offen rum. Was ist der einfachste Schutz, wenn jemand vor mir steht und ich möchte Datenschutz oder was auch immer sensibilisieren für irgendwelche Dinge? Wenn da eine Liste liegt mit wichtigen Dokumenten, dann drehe ich die rum. Ich habe in meinem Auto keine Post liegen, wo man lesen kann, was da drin ist. Oder irgendwas, wenn ich in den RTW gucke, wenn die einkaufen gehen, das dürfen die. Das ist auch gut so, die machen einen guten Job. Und wenn die sich Essen holen und da liegt vielleicht so ein Transportschein an der Frontscheibe und ich kann lesen, wen die eben gefahren haben und was die da eben gefahren haben, weil da steht ein ICD drauf, also der Code für die Erkrankung. Wie peinlich ist das denn? Ist eigentlich ein meldepflichtiger Datenschutzverstoß. Ich fotografiere das und schicke das weg. Ja, nur mal drüber nachgedacht. Und im Unternehmen habe ich jetzt meinen Zulieferer oder meinen Auslieferer, der fährt für mich und holt was ab. Nehme an, er fährt am Flughafen, sensibler Bereich, die wissen, dass ich komme. Da liegt die Liste. Ich sehe, aha, der war bei dem Kunden zu der Zeit, hat das und das geholt. Und das liegt vorne im Armaturenbrett klassisch an der Scheibe. Jetzt geht er, mein Gott, er muss mal auf Toilette, ist doch nichts Schlimmes. Geht auf Toilette am nächsten Rasthof. Ich bin hinterhergefahren, stelle mich vor die Scheibe, fotografiere das Ding. Ja, die nächste Woche fahre ich die Tour eine halbe Stunde früher. Worst case.
Ja, da sind ja noch ein, zwei, ne? Du brauchst ja schon auch noch deinen Abholschein und so weiter, sind zwar schon noch ein paar Informationen, aber du bist zumindest schon mal einen Schritt näher ran und ja, so sammelt man sich eben die Informationen dann zusammen. Überall mal eine mini kleine Lücke drin und irgendwann hat man dann eben alle Infos und kann loslegen oder die Daten verkaufen. Gibt ja auch genug, die an sowas Interesse haben. Also bin ich absolut bei dir finde die Idee auch super wichtig und auch gut, da viel mehr Bewusstsein für zu schaffen, dass man sowas eben viel sicherer macht. Das muss auf jeden Fall stattfinden und im Endeffekt, klar, es kostet erstmal was, aber der Schaden nachher ist doch ungleich höher, als wenn man eben am Anfang sich entsprechend vorbereitet hat und diese Kosten da investiert hat. Also, meiner Erfahrung nach.
Ich würde mir wünschen, jeder würde so denken. Leider tut man das nicht. Man hat es am Schirm, man weiß auch, oh, ich muss hier mal was tun. Aber man macht es nicht. Man hat viel Arbeit, man ist im Stress, man vergisst es wieder, wird nach hinten geschoben. Aber die kommen alle. Immer dann, wenn was passiert. Dann ist es zu spät. Dann ist der Schaden passiert dann ist man sensibel, hochsensibel für eine gewisse Zeit und dann flacht das wieder ab. Das ist der falsche Weg. Wir müssen permanent sensibilisiert werden, an Dinge zu denken oder einfach mit Dingen zu rechnen, je nachdem, wo wir arbeiten. Und das individuell auf die abgestimmte Tätigkeit. Dann ist alles okay. Wir vergessen ziemlich viel und schieben ziemlich viel. Und es ist alles nicht schlimm. Es passiert mir nichts. Ach, warum denn ich? Ich bin so uninteressant mit meinem Unternehmen. Nee, selbst der Privatmann ist heutzutage interessant, weil Daten, wenn ich die habe, mache ich ein Konto auf, mache einen Fake-Shop. Ich bin ratzfatz wieder weg und habe einfach Kohle verdient, ohne was zu tun. Liegt daheim. Also früher habe ich mich im Wald versteckt und habe gewartet, bis die Postkutsche kommt und habe sie überfallen. Ja, egal was für Wind und Wetter war. Heute sitze ich, Entschuldigung, Füße hoch an meinem PC, drücke drei Tasten, rauche die Havanna, gucke auf meine Rolex und trinke einen schönen Champagner. Marke will ich jetzt keine nennen. Aber ne, so sieht es doch heute aus. Ich brauche doch heute nicht mehr raus. Ich sitze in der Umgebung, kann machen und tun lassen, was ich will. Ich muss keinen auf den Kopf hauen, erschießen, verletzen. Ich kann einfach anders an die Sachen rangehen. Denken wir an die Banküberfälle. Wer überfällt denn heute noch eine Bank? Also Geldtransporter wird schon mal überfallen, aber eine Bank, lasse ich, das hat sich alles geändert. Ja, aber da gehe ich digital dran. Ne? Dann suche ich mir eine schwache Stelle. Das ist der Kunde. Der Kunde hat Geld. Dann nehme ich mir einen guten Kunden und dann komme ich vielleicht durch verschiedene Betrugsmaschen an die Kohle. Und das funktioniert. Und dafür fahre ich nicht raus. Da sitze ich, Gott weiß wo, im schönen Land, wo es warm ist und weiß ganz genau, neben mir die anderen 25 in dem Raum hier, die machen das auch, machen das zur selben Zeit und alles läuft und läuft parallel, weil es einfach funktioniert. Ja, und das nennt man organisierte Kriminalität und willkommen im Jahr 2025.
Ja, sehr gut dargestellt. Ja, das trifft es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ja, schon interessant. Wie kann man denn jetzt auf dich zukommen, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt auch mal oder du hast mich überzeugt, ich möchte jetzt mal meine IT und meine Mitarbeiter schulen lassen, ein bisschen sicherer werden, auch zum einen fürs Gefühl, zum anderen für den tatsächlichen Schutz. Wie kann man auf dich zukommen? Ich werde dann, ja, deine E-Mail wahrscheinlich in den Kontakt, in den Shownotes verlinken. Ansonsten gib gerne auch noch ein paar Infos zu dir durch und dann meldet euch alle bei Dirk. Der hat nämlich Ahnung, wie ihr jetzt gehört habt.
Ja, also klassisch, ne? E-Mail schreiben, Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Das sind die richtigen Wege, um mich zu erreichen. Und dann
Okay, steht
funktioniert
ja wahrscheinlich
das.
alles auf der Webseite.
Ja.
Okay, dann werde ich die hinterlegen und dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch und der ein oder andere Einblick war ja doch auch dabei. Und super spannendes Thema auf jeden Fall. Da sollten wir definitiv in Kontakt bleiben und uns da auch nochmal mit anderen Kunden austauschen. Das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen spannend.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Dennis. Gerne bleiben wir in Kontakt und ich freue mich auf weitere ja, Sessions mit dir und gerne. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir und dann noch einen schönen Tag.
Danke, ebenso. Ciao.
Tschö.